Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Tag des Zorns in Kairo. 3 Monate nach dem Sturz von Mubarak fordern tausende Demonstranten auf dem Tahrir-Platz endlich Reformen. Hilfe aus Deauville. Die G8-Staaten wollen den Wandel in Ägypten und Tunesien mit 40 Milliarden Dollar unterstützen. Dann begehrter Pass. Weshalb auffallend viele schwangere Chinesinnen zur Geburt in die USA reisen. Und schließlich, wo bitte geht's zum Nobelpreis? Das Erfolgsrezept für den wissenschaftlichen Aufstieg. Echo der Zeit. Am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Andrea Abbühl mit den Nachrichten.
Im Zentrum der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben sich Tausende versammelt, um für einen rascheren demokratischen Wandel zu demonstrieren. Auch in Alexandria und anderen Städten des Landes gingen mehrere tausend Menschen auf die Straßen. Zahlreiche Organisationen und Gruppen haben für heute zu einer Großkundgebung aufgerufen, zu einer Art zweitem Tag des Zorns. Laut Medienberichten sind die Sicherheitskräfte bisher nicht in Erscheinung getreten. Die nordafrikanischen Staaten Ägypten und Tunesien sollen insgesamt 40 Milliarden Dollar erhalten, als Hilfe für ihren demokratischen Wandel. Das haben die G8-Länder an ihrem Gipfel in Frankreich beschlossen. Laut dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy werden internationale Entwicklungsbanken 20 Milliarden Dollar beisteuern. 10 Milliarden sollen von Golfstaaten kommen und weitere 10 Milliarden von den G8-Staaten. Der mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher Ratko Mladic kann an das UNO-Tribunal in Den Haag ausgeliefert werden. Der 69-Jährige sei gesundheitlich in der Verfassung, vor Gericht gestellt zu werden, sagte eine Richterin in Belgrad. Dies habe eine ärztliche Untersuchung ergeben. Eine erste Befragung Mladics war gestern wegen angeblicher gesundheitlicher Probleme abgebrochen worden. Mladic hat jetzt 3 Tage Zeit, gegen den Entscheid Beschwerde einzulegen. Das Haager Tribunal hat den serbischen Ex-General wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Bosnienkrieg angeklagt. Die 7 ältesten Atomkraftwerke Deutschlands sollen nicht wieder ans Netz. Darauf einigten sich die Umweltminister der Bundesländer an einer Tagung in Sachsen-Anhalt. Sie forderten die Bundesregierung auf, per Gesetz dafür zu sorgen, dass die 7 AKW abgeschaltet bleiben. Als Reaktion auf die Atomkatastrophe von Fukushima hatte die deutsche Regierung angeordnet, die 7 ältesten Atommeiler vorerst vom Netz zu nehmen. In Deutschland ist eine 6. Person an der Darmkrankheit EHEC gestorben, wie die Behörden melden. Innerhalb einer Woche seien 800 EHEC-Fälle und Verdachtsfälle gemeldet worden. Normalerweise würden in einem ganzen Jahr 900 Fälle gemeldet, teilt das Robert-Koch-Institut mit. Auch in der Schweiz ist eine Frau an EHEC erkrankt. Sie habe sich auf einer Reise in Deutschland angesteckt, meldet das Bundesamt für Gesundheit. Bei der Frau seien keine Komplikationen aufgetreten. In der Schweiz gibt es nicht mehr EHEC-Infektionen als normal. Seit Anfang Jahr erkrankten 20 Personen, was der üblichen Anzahl entspricht. Der Chef der Schweizer Armee, André Blattmann, lässt rund 40.000 Fälle untersuchen, in welchen Armeeangehörige in den letzten 10 Jahren aus medizinischen Gründen ausgemustert wurden. Abgeklärt werden soll, wer unter welchen Umständen seine Dienstwaffe behalten hat. Anlass für die Untersuchung ist das Tötungsdelikt vor 3 Tagen im Kanton Bern. Ein 35-jähriger Mann erschoss in Schaffhausen einen Polizisten, vermutlich mit einer Armeepistole. Der Schütze war aus medizinischen Gründen aus der Armee ausgemustert worden. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB kritisiert, dass Frauen und Männer immer noch nicht gleich viel verdienen, auch für gleichwertige Arbeit nicht. Und die Lohndiskriminierung habe in einigen Branchen sogar zugenommen, teilt der SGB mit. So erhalte in der Maschinenindustrie ein Mann für die gleiche Arbeit über 14% mehr Lohn als eine Frau. 2006 hatte der Unterschied gut 13% betragen. 5 Tage vor der Wahl eines neuen Präsidenten des Weltfußballverbands hat die Ethikkommission der FIFA nun auch eine Untersuchung gegen Amtsinhaber Josef Blatter eröffnet. Gegen Blatters Herausforderer Mohammed bin Hammam ermittelt die FIFA seit Mittwoch. Es geht um Bestechungsvorwürfe im Zusammenhang mit der Präsidentenwahl. Bin Hammam wirft Blatter vor, er habe von den Zahlungen gewusst, aber nichts dagegen unternommen. Tennis. Roger Federer steht beim French Open in Paris im Achtelfinal. Federer bezwang in der dritten Runde den Serben Janko Tipsarevic in 3 Sätzen, 6:1, 6:4 und 6:3. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.489 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.475 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.21,78 gehandelt, der Dollar zu 85,19 Rappen. Das Wetter. Heute Abend fällt gebietsweise noch Regen, in der Nacht wird es allmählich trocken. Morgen Samstag gibt es ziemlich sonniges Wetter. Am Morgen liegen entlang der Voralpen und im Osten zunächst noch dichtere Wolken. Die Temperatur steigt im Norden auf 19 Grad. Im Westen, Wallis und Süden scheint meist die Sonne bei Temperaturen bis 24 Grad. Am Sonntag geht es abgesehen von dünnen Schleierwolken mit sonnigem Wetter weiter. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen um 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Nach dem Jubel die Ernüchterung. Die ägyptische Demokratiebewegung wird langsam ungeduldig. Wir sprechen mit einem Aktivisten in Kairo über die Gründe und hören aus Deauville, wieso die G8-Staaten den arabischen Frühling mit 40 Milliarden Dollar unterstützen wollen. Dann vergessene Entwaffnung. Der Polizist im bernischen Schaffhausen ist möglicherweise mit einer Militärpistole erschossen worden. Rechnung mit vielen Unbekannten, wie der Bundesrat die künftigen Energiekosten abschätzen lässt. Zur Geburt in die USA, wie Chinesinnen ihre Babys zu Amerikanern machen und wie die Amerikaner darauf reagieren. Und schließlich, viel zitiert ist halb gewonnen, die Karriereplanung unter Wissenschaftlern. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. In Ägypten haben junge Demokratieaktivisten zum zweiten Tag des Zorns aufgerufen. Wieder sind mehrere tausend Menschen auf den zentralen Tahrirplatz in Kairo geströmt, um gegen den Militärrat zu demonstrieren. Sie verlangen mehr Transparenz von den herrschenden Militärs und rasche Reformen. Im Vorfeld der Proteste kam es erneut zu vielen Verhaftungen von Bürgerrechtlern. Aus Kairo, Cornelia Wegerhoff von der ARD.
Sie reden sich die Köpfe heiß, diese Männer mitten auf dem Tahrirplatz. Sie streiten lautstark, aber friedlich darüber, was der richtige Weg wäre für Ägypten. Einig sind sie sich nicht, die Tausenden, die erneut in die Kairoer Innenstadt gekommen sind. Auf Facebook haben die Aktivisten mit den erneuten Massenprotesten den Beginn der zweiten Revolution angekündigt. Denn die sei dringend nötig, meinen diese jungen Leute, die gerade in einem Protestzug Richtung Platz Mitte ziehen. Es reicht, rufen sie und meinen den obersten Militärrat, der seit dem Rücktritt von Mubarak das Land führt und bislang auch nicht viel mehr für die Ägypter getan hat als der gestürzte Präsident, erklärt Ahmed.
Our revolution have goals.
Wir haben bei der Revolution für bestimmte Ziele gekämpft und die müssen wir doch erreichen, sagt der Student. Aufständische kommen ins Gefängnis und Mubarak sitzt immer noch in Sharm el-Sheikh. Mit zigtausend Schnellverfahren hat das Militär in den vergangenen Monaten Demonstrierende vor Gericht gestellt, bestätigen auch Menschenrechtsorganisationen. Die Anklage gegen den gestürzten Staatspräsidenten Mubarak, bei der er sich wegen der tödlichen Schüsse auf Demonstranten verantworten muss, kam erst vergangene Woche. Wir wollen Gerechtigkeit, verlangt Ahmed. Außerdem wollen wir die Präsidentenwahlen vor den Parlamentswahlen und nicht umgekehrt. Wir wollen eine neue Verfassung, einen Zivilstaat. Wir wollen kein Militär und keine Islamisten. Wir wollen ein ziviles Land für alle, für Muslime und Christen, für jeden.
Unter den Tausenden, die heute auf dem Kairoer Tahrirplatz ihrem Zorn Luft machten, war auch Abdel Megid Kassem, ein 43-jähriger Arzt, der in Deutschland studiert hat und heute an der Universität Kairo arbeitet. Ich habe ihn telefonisch am Rande der Demonstration erreicht und gefragt, weshalb denn er heute auf den Tahrirplatz gegangen sei.
Nach der Revolution waren wir natürlich sehr optimistisch. Wir haben uns einen Demokratisierungsprozess vorgestellt, der eigentlich nicht so gelaufen ist, wie wir das uns am Anfang vorgestellt haben. Der Militärrat hat gehandelt. Ich will nicht die Absichten des Militärrats irgendwie unterminieren, aber mit sehr wenig Transparenz. Die Änderungen, die durchgeführt wurden im Rahmen der Constitutional Declaration, entsprach nicht unseren Forderungen. Und wir wissen auch nicht, mit wem der Militärrat im Gespräch ist. Auf wen hört er zu? Diese Information fehlt uns. Das heißt, es wird verhandelt. Mit wem wissen wir nicht? Und da machen wir uns große Sorgen, dass Entscheidungen getroffen werden, die unseren Forderungen oder unseren Vorstellungen überhaupt nicht entsprechen.
Wie viel ist denn noch übrig von der Aufbruchstimmung der Revolutionsbewegung?
Heute hat es gezeigt, dass sehr viele Leute motiviert sind. Ich war heute sehr positiv überrascht, dass trotz der Tatsache, dass die Moslembrüder und andere religiöse Gruppierungen heute den Tag boykottiert haben, dass die Leute gekommen sind aus verschiedensten Strömungen, auch aus religiös orientierten Gruppierungen. Die Stimmung war auch heute sehr friedlich und es wurde praktisch unsere Forderungen zum Ausdruck gebracht. Und ich hoffe, dass das Militärrat zuhört.
Nach dem Sturz des Mubarak-Regimes genoss eben dieser Militärrat sehr viel Vertrauen. Jetzt hagelt es Kritik. Sie haben ein paar Punkte erwähnt. Er habe keine politische Vision, heißt es, verhafte immer mehr Oppositionelle. Also merken Sie da wieder eine stärkere Repression?
Also im Moment muss ich nicht unbedingt an den Absichten des Militärrats zweifeln. Aber das Militärrat als politische Macht muss auch politisch handeln und nicht als Militär. Das heißt, es muss Kritik akzeptieren, Rückmeldungen aus der Bevölkerung aufnehmen, im Dialog, im transparenten Dialog mit verschiedenen politischen Gruppierungen kommen.
Was ist denn aus diesem sogenannten eben nationalen Dialog geworden, bei dem eben alle Kreise der Gesellschaft den gemeinsamen Weg finden sollten?
Leider sehr enttäuschend, sehr enttäuschend. Also von meiner Sicht ist es sogar schon gescheitert, bevor es anfing, weil das auch wieder mal boykottiert wurde von der Moslembrüderschaft und andere Strömungen und noch die Tatsache, die fehlende Transparenz bei den Vorbereitungen. Keiner wusste, basierend auf welchen Kriterien die Teilnehmer ausgesucht wurden. Und deshalb war das eine sehr große Überraschung bzw. Enttäuschung für viele Teilnehmer, vor allem für die revolutionäre Jugend, dass sie Funktionäre der aufgelösten National Democratic Party,
also der Mubarak-Partei,
genau, getroffen haben und die saßen gleich in der ersten Reihe. Das hat zu heftigen Auseinandersetzungen bei der Eröffnung gegeben. Viele sind auch ausgestiegen. So letztendlich repräsentieren die Teilnehmer im Moment nicht die meiste Bevölkerung.
Also Sie selbst zum Beispiel fühlen sich dort nicht vertreten?
Ich finde im Moment für mich überhaupt kein Sprachrohr. Für mich ist Tahrir Platz immer noch das einzige Sprachrohr. Und deshalb bin ich auch heute auf die Straße gegangen.
Im September soll es Wahlen geben. Wie weit ist man denn mit der Bildung von Parteien, der Suche nach geeigneten Kandidaten?
Ziemlich am Anfang. Die Parteien sind noch in der Gründung. Leider ist es so, dass viele noch hier im Lande und ich glaube auch im Militärrat leider glauben, dass Demokratie nur Wahlen bedeuten. Und das ist ein sehr großer Fehler. Wahlen, ja, natürlich sehr wichtig, aber in welchem Rahmen? Was für einen Staat werden wir haben? Was für ein Parlament werden wir wählen? Wird das eine parlamentarische Republik sein? Das ist alles noch längst nicht entschieden. Ich sehe das Land total unvorbereitet für eine Parlamentswahl.
Abdel Mengiz Kassem, haben Sie manchmal eigentlich Angst davor, dass der Aufstand zusammenbrechen könnte und es zu einer Gegenrevolution kommt?
Natürlich habe ich Ängste, Aber heute zum Beispiel, als ich auf der Straße gegangen bin, auf dem Tahrirplatz, und ich die Stimmung gesehen habe und wie die Jugend so motiviert und entschlossen ist, um das Land zu demokratisieren, das macht mir natürlich Mut. Das macht mich auch optimistisch. Und immer, wenn ich den Mut verliere oder Ängste habe, dann gehe ich auf den Tahrirplatz.
Das war Abdel Megid Kassim, ein Arzt, der heute auf dem Tahrirplatz in Kairo mitdemonstriert hat für mehr Demokratie. Die Industriestaaten wollen es nicht bei guten Worten für die Aufständischen im Nahen Osten bewenden lassen. In Deauville haben sie beschlossen, dafür auch viel Geld in die Hand zu nehmen. Die Rede ist nicht etwa von einem Marshallplan, sondern von der Deauville-Partnerschaft, genannt nach dem französischen Seebad, dem Tagungsort der G8-Länder. Doch das Prinzip ist dasselbe. Genauso wie damals die USA dem von den Nazis befreiten Deutschland auf die Beine halfen, so wollen nun die G8-Staaten die arabischen Umbruchstaaten Ägypten und Tunesien unterstützen. Vorgesehen sind zunächst 40 Milliarden Dollar. Doch so unbestritten die Hilfe für die Reformstaaten war, so inkonsequent ist die Haltung der G8 gegenüber den noch immer diktatorisch regierten arabischen Staaten. Aus Deauville, Fredrik Steiger.
Die Diktatoren in Ägypten und Tunesien sind gestürzt, doch die Reformbewegungen sind noch äußerst fragil. Eine freiheitlich-demokratische Ordnung ist zurzeit weder in Kairo noch in Tunis etabliert. Das wissen natürlich auch die Spitzen der G8-Staaten und wollen helfen. Seit der Club der G8 viele Wirtschaftskompetenzen an die G20-Runde abtreten musste, besinnt er sich wieder stärker auf seine Rolle als Förderer der Demokratie. Das betonte der französische Präsident und Gastgeber in Deauville, Nicolas Sarkozy.
Le G8, c'est la famille des pays démocratiques.
Und in dieser Rolle konnte Sarkozy namhafte Summen zusagen.
C'est 20 Milliarden Dollar pour les banques multilaterales.
20 Milliarden Dollar, die über internationale Institutionen wie die Weltbank oder die Europäische Entwicklungsbank laufen. Weitere 10 Milliarden an bilateraler und EU-Hilfe. Und schließlich 10 Milliarden aus den Schatullen der reichen Golfstaaten. Obschon diese zu Hause keineswegs auf Demokratie setzen, unterstützen sie pikanterweise die Demokratisierung Ägyptens und Tunesiens. Einig ist man sich, dass die Mittel rasch fließen müssen. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Es geht jetzt vor allen Dingen darum, das Geld schnell an die Menschen zu bringen und zu den Menschen zu bringen.
Zuständig für die Verteilung der Mittel ist etwa die Europäische Entwicklungsbank. Sie besitzt über 20 Jahre Erfahrung mit solchen Transformationsprozessen in Osteuropa. Ein Beispiel dafür, wie das konkret laufen soll, skizziert gegenüber Schweizer Radio DRS Anthony Williams.
Wir machen viele Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen, also Mittelstand, um Arbeitsstellen zu schaffen und diese sehr hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere unter der Jugend, zu reduzieren.
Die Milliarden seien indes an Bedingungen geknüpft.
Unsere Investitionen werden davon abhängig, inwiefern es wirklicher Commitment gibt für einen demokratischen Wechsel in diesen Ländern, eine Commitment gegenüber einer Marktwirtschaft, und das wird sehr genau angeschaut.
Die Empfängerstaaten gaben sich in Deauville höchst zufrieden. Kein Wunder, bekommen sie doch sogar mehr, als sie verlangt hatten. Tunesiens Übergangsregierungschef Beji Caid Essebsi.
Nous avons obtenu du G8 des encouragements très forts, un signal très fort de soutien.
Die G8 würden massiv helfen und damit zugleich ein starkes Signal aussenden, auch an jene Oppositionelle im Nahen Osten, die es bisher nicht schafften, ihre Herrscher zu stürzen. Etwas skeptischer sehen nicht Regierungsorganisationen die milliardenschwere Deauville-Partnerschaft. Sie fürchten, sie gehe zum Teil zu Lasten früherer Hilfszusagen, etwa an die Länder Schwarzafrikas. Zumal die G8-Staats- und Regierungschefs gleich großzügig anklingen ließen, sie würden auch künftigen arabischen Reformbewegungen unter die Arme greifen. Nicht ganz einfach, angesichts knapper Kassen allenthalben. Weit weniger Übereinstimmung herrscht im Kreis der G8 darüber, wie man sich gegenüber den arabischen Konfliktstaaten verhalten will. Im Fall Libyen setzt man weiter auf militärischen Druck, erklärte US-Präsident Barack Obama.
We agreed that meeting the UN mandate of civilian protection cannot be accomplished when
Gaddafi müsse weg. In diesen Chor stimmten nun erstmals auch Russland und Deutschland ein. Kanzlerin Merkel.
Ich darf Ihnen versichern, dass wir da in eine Richtung arbeiten, und die heißt, Gaddafi muss aufgeben.
Russland soll außerdem versuchen, mit dem Gaddafi-Regime zu verhandeln. Doch dabei geht es nur mehr um die Art und Weise des Machtverzichts, nicht mehr um die Frage, ob überhaupt. Im Fall Syrien spricht hingegen niemand von militärischem Eingreifen. Da reichte der Konsens bloß zu einer scharfen verbalen Verurteilung. Wiederum samt Russland, dem jahrzehntelangen Verbündeten des Assad-Regimes. Doch das dürfte Diktator Bashar al-Assad kaum beeindrucken. Im Fall des gewalterschütteten Jemen wiederum wissen die G8 offenkundig überhaupt nicht weiter. Und gar keinen Druck, irgendetwas zu ändern, gibt es auf die Ölmonarchien am Golf. Konsequent jedenfalls ist das nicht.
Das war ein Bericht von Fredrik Steiger aus Deauville. Vor 3 Tagen hat ein Mann bei einer Zwangsräumung im Kanton Bern einen Polizisten erschossen, ein Fall, der viele erschüttert hat. Heute nun der Verdacht, dass es sich bei der Tatwaffe um eine Militärpistole gehandelt haben könnte und das, obwohl der Schütze aus medizinischen Gründen aus der Armee ausgemustert worden war. Wie gesagt, gesichert ist diese Erkenntnis über die Tatwaffe noch nicht, doch die Armee hat bereits reagiert. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Noch ist zwar nicht klar, ob die gefundene Militärpistole auch tatsächlich die Tatwaffe beim tragischen Ereignis im Emmental ist. Klar ist aber, dass der mutmaßliche Täter gar keine Militärpistole hätte besitzen dürfen. Armeesprecher Daniel Reist.
Nun ist es eine Tatsache, dass der mutmaßliche Täter im Jahr 2007 aus medizinischen Gründen aus dem Dienst entlassen wurde. Also hätte man ihm eigentlich die Waffe abnehmen sollen und die ganze militärische Ausrüstung, und dies ist nie erfolgt.
Und dies war ein Fehler, wie Armeesprecher Reist einräumt.
Das ist so, irgendwo im Prozess der Abrüstung, des Materialabgebens ist ein Fehler unterlaufen. Er wurde nie aufgeboten und hat deshalb die Waffe und die Ausrüstung noch, obwohl er sie vor 4 Jahren hätte abgeben müssen.
Das Kreiskommando im Kanton Bern sowie die Logistikbasis der Armee hätten den 35-Jährigen aufbieten und die Armeewaffe einziehen sollen. Warum dies nicht geschah, will die Armee nun abklären. Dies ist umso dringlicher, weil mit dem neuen elektronischen Aufgebotssystem niemand mehr durch die Maschen fallen sollte. Die Armee kann zurzeit nicht ausschließen, dass es noch weitere Fälle gibt. Armeesprecher Daniel Reist.
Wir wollen im Detail wissen, ob das heute noch möglich wäre, und deshalb lässt der Chef der Armee 40.000 Fälle aus den letzten 10 Jahren nun durchleuchten, ob so etwas noch einmal vorgekommen ist und ob es heute noch möglich wäre.
In den letzten Jahren hat die Politik einige Maßnahmen ergriffen, um den Missbrauch von Armeewaffen zu verhindern. So wurde zum Beispiel die Taschenmunition der Soldaten eingezogen.
Monika Zumbrunn. Der Bundesrat will aus der Atomenergie aussteigen und er geht davon aus, dass damit die Energiepreise massiv steigen werden. Wir haben gestern Abend darüber berichtet. Durch die Einführung einer happigen Lenkungsabgabe soll zum Beispiel das Benzin bis in 20 Jahren auf 4 Franken pro Liter verteuert werden. Wie kommt man zu solch aufsehenerregenden Zahlen? Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat beim Beratungsunternehmen Prognos nachgefragt, das im Auftrag des Bundesrates die Modelle errechnet hat.
Dass die Prognos AG die Energieszenarien ohne Atomenergie durchgerechnet hat, ist kein Zufall. Das Bundesamt für Energie hat bereits auf das Unternehmen zurückgegriffen, als es vor 5 Jahren seine Energieperspektiven fürs Jahr 2035 ausgearbeitet hat. Prognos hat nun bis ins Jahr 2050 weitergerechnet und Modelle erstellt, die ohne Atomstrom auskommen. Das Ziel ist es, den Verbrauch von Energie aller Arten, also nicht nur von Strom, sondern auch von fossilen Brennstoffen, auf umgerechnet 2000 Watt pro Kopf zu reduzieren, im Vergleich zu 5000 Watt heute. Das erklärt denn auch, dass das Szenario nicht nur Maßnahmen für den Strombereich, sondern auch für Heizöl, Erdgas und Benzin enthält. Ziel sei eine völlig neue Klimapolitik, sagt Almut Kirchner von Prognos. Einschneidende Maßnahmen seien vonnöten, wenn die Bevölkerung zum Umdenken gebracht werden solle.
Es braucht etwas, das spürbar ist, damit man über Investitionen neu nachdenkt.
Grundsätzlich gäbe es 3 Möglichkeiten, wie man die Menschen zu einer Verhaltensänderung bringe. Entweder mit strengen Vorschriften oder aber mit Subventionen in erheblichem Umfang, zum Beispiel für Gebäudesanierungen, oder eben mit einer Lenkungsabgabe, womit Energien massiv künstlich verteuert würden, damit sie an Attraktivität verlieren. Weil man nur gerade 6 Wochen Zeit gehabt habe, um die neuen Szenarien ohne Atomstrom durchzurechnen, habe man sich auf eine einzige Maßnahme beschränkt.
Wir haben hier die Lenkungsabgabe als Beispielinstrument gerechnet, weil das nun innerhalb der kurzen Zeit, die wir hier hatten, für die Modelle relativ einfach war.
Und habe dabei geschaut, wie hoch die Lenkungsabgabe denn sein müsste, damit die Klimaziele des Bundesrates erreicht würden. Die Resultate sind happig ausgefallen. Mehr als doppelt so hohe Heizöl-, Erdgas- oder Stromtarife und ein Benzinpreis von 4 Franken pro Liter bis in 20 Jahren sind nötig. Die Lenkungsabgabe sei das zentrale Instrument in den energiewirtschaftlichen Modellen, schreibt das Bundesamt für Energie in seinem Bericht zuhanden des Bundesrates, der als Grundlage für den Atomausstieg gedient hat. Ins Auge sticht dabei, dass Prognos mit der Einführung der Lenkungsabgabe bereits in diesem Jahr, 2011, rechnet. Almut Kirchner.
Diese 2011 sind natürlich eine Illustration auch für die Tatsache, dass es in der Tat schnell gehen muss, dass wir es jetzt mit einer Veränderung der Energiepolitik zu tun haben, die man nicht 10 Jahre lang auf die Bank schieben kann, bis dann das erste Kernkraftwerk wirklich rausgeht aus dem Mix, sondern das muss eben gut vorbereitet werden.
Bloß, dass die Lenkungsabgabe schon dieses Jahr Realität wird, ist schlicht unmöglich. Der Bundesrat will dem Parlament erst im nächsten Jahr eine Vorlage unterbreiten, dann folgt die Parlamentsdebatte und am Schluss dürfte es auch noch zu einer Volksabstimmung kommen. Das kann gut und gerne 4 bis 5 Jahre dauern. Was aber würde das bedeuten, fragen wir die Prognosfachfrau.
Dann muss man sich hinterher noch ein bisschen mehr anstrengen.
Ambitiös, sagt die Energieexpertin, sei die Klimastrategie auf jeden Fall. Wenn man die Ziele nicht mit einer Lenkungsabgabe erreichen wolle, brauche es andere Instrumente, die tief greifen würden. Subventionen zum Beispiel führt nur dann zur energiesparenden Sanierung von Gebäuden, wenn sie massiv ausfielen. Für Deutschland habe man das bereits durchgerechnet und sei auf Beträge in 2-stelliger Milliardenhöhe gekommen. Umgerechnet auf die Schweiz bedeutet dies,
man wäre dann wahrscheinlich bei einem Bereich um etwa plus minus knapp 1 Milliarde pro Jahr.
Wobei das nur eine grobe Schätzung sei, betont Almut Kirchner. Teuer wird's auf jeden Fall. Wehtun wird es auch. Denn je weniger Lenkungsabgaben, je weniger Subventionen oder Vorschriften, umso schwieriger werde es, aus der Atomenergie auszusteigen.
Das Problem wird dann schlicht sein, man wird dann für die Übergangsphase das eine oder andere Gaskraftwerk mehr brauchen, als wenn man sich mit politischen Instrumenten und mit Einsparmaßnahmen und mit erneuerbaren Energien stärker anstrengt.
Und jedes zusätzliche Gaskraftwerk wiederum erhöht den Ausstoß an CO2, was klimapolitisch auch nicht gewünscht ist. Die Schweiz steht nach dem Bundesratsentscheid zum Atomausstieg vor einer gewaltigen Herausforderung. Und die Prognosszenarien dürften noch viel zu reden geben.
Philipp Burkhardt. Sie hören Echo der Zeit. Es ist 18 Uhr und gut 28 Minuten. Und mit begehrten Pässen und dem Rezept für eine erfolgreiche Karriereplanung geht es hier weiter. Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren werden, sind Bürger der USA. So lautet, etwas verkürzt, der erste Abschnitt des 14. Zusatzartikels der amerikanischen Verfassung. Ein Kind, das auf dem Gebiet der USA zur Welt kommt, ist damit also automatisch Amerikaner oder Amerikanerin, auch wenn die Eltern Ausländer sind. Dieses Territorialprinzip geht auf die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Nach dem US-Bürgerkrieg sollten damit die Kinder von ehemaligen Sklaven rechtlich besser gestellt werden. Die 140 Jahre alte Praxis kommt nun aber unter Druck, denn rechtsbürgerliche Kreise wittern Missbrauch. USA-Korrespondent Max Ackermann wird gleich über den aktuellen Streit um das Bürgerrecht berichten. Zuerst aber der Blick nach China. Urs Morf hat in Peking Jai Jai besucht, die Besitzerin der Reiseagentur USA Baby, die für schwangere Chinesinnen Gebärreisen in die USA organisiert.
Die Agentur sei ein Kind von ungeplanten Geburten, erzählt Jai Jai. Sie habe in den 1990er Jahren in den USA gelebt und häufig für Freundinnen und ehemalige Studienkolleginnen Amerikareisen organisiert. Mehrere von diesen hätten während dieser Reisen Kinder zur Welt gebracht und dabei mit Erstaunen festgestellt, dass der Nachwuchs offiziell die Staatsangehörigkeit des Gastlandes bekommen habe. Das habe sich herumgesprochen. Und weil dank Öffnungspolitik und steigendem Lebensstandard immer mehr Chinesinnen nach Amerika reisen könnten, habe sich das Organisieren solcher Geburtsreisen zu einem lukrativen Geschäft entwickelt. Heute hat USA Baby Büros in Peking und in Los Angeles und in Kalifornien und in New York je ein luxuriöses Haus. Dort wohnen die Kundinnen vor und nach der Niederkunft, nach JJs Angaben, insgesamt jeweils 3 bis 4 Monate lang. Die Agentur arbeitet mit mehreren privaten Geburtskliniken zusammen. Diese Kliniken bieten auf Wunsch bis hin zur Geburt im Wasser alles Mögliche an. Vor allem aber, die Ärzte dieser Kliniken kommen fast alle aus Taiwan oder Hongkong, sprechen also Chinesisch. So haben die Kundinnen von USA Baby während der Geburt keine Kommunikationsprobleme. Die Ursache für diesen Geburtstourismus sieht JJ in Chinas rigider Familienplanungspolitik, die den meisten chinesischen Paaren immer noch verbietet, mehr als ein Kind zu haben. Ein in den USA geborenes Kind zähle mit seiner amerikanischen Staatsbürgerschaft nicht als Chinese oder Chinesin. Es trage statistisch nicht zum Bevölkerungswachstum bei und verstoße deshalb nicht gegen die Ein-Kind-Politik, auch nicht, wenn es das zweite der Familie sei. Insofern profitiert USA Baby von der härteren Gangart der chinesischen Behörden gegen Eltern, die mehr als ein Kind zur Welt bringen. In Peking und Shanghai werden bei gesetzwidrigen Geburten Bußen von bis zu 200.000 Yuan, also fast 30.000 Schweizer Franken, verhängt. Beamte und Lehrer riskieren zudem den Verlust ihrer Stelle. So gesehen sind die rund 18.000 Schweizer Franken, die USA Baby für einen Gebäraufenthalt in Amerika verrechnet, geradezu günstig. Aber für die meisten Chinesen ist das trotz allem sehr viel Geld. Und so bleibt der chinesische Gebärtourismus wenigen vorbehalten. Zwischen 1 und 200 chinesische Kinder kämen jährlich mit Vermittlung ihrer Agentur in den USA zur Welt, sagt JJ. Rechnet man die Konkurrenz von USA Baby dazu, dürften pro Jahr etwa 1.000 Babys von chinesischen Gebärtouristinnen in den USA zur Welt kommen. Ein Klacks für Amerika. Und erst recht für China, wo trotz Ein-Kind-Politik jedes Jahr über 18 Millionen Kinder geboren werden.
Urs Morf aus Peking. Geburtstourismus aus China in die USA ist zwar kein Massenphänomen, trotzdem flammt dort auch deswegen die Diskussion um das amerikanische Bürgerrecht wieder auf. Im Zentrum der Aufregung steht allerdings die illegale Einwanderung aus dem Nachbarstaat Mexiko. Max Ackermann.
Isolde Tritzis-Bertschi ist vor über 30 Jahren aus dem Aargau in die USA ausgewandert. Heute führt sie einen kleinen Kurbetrieb in Südkalifornien, unmittelbar an der Grenze zu Mexiko. Immer wieder versuchen hier Menschen, illegal in die USA zu gelangen, zuweilen unter dramatischen Umständen.
Vor nicht langer Zeit ist eine Frau gekommen und hat ihr Kind in unserem Garten fast gehabt, aber wir haben dann natürlich Border Patrol angerufen und dann haben sie sie mit dem Helikopter in das nächste Ort geführt, nach El Centro, und dort hat sie dann ihr Kind gehabt.
Solche Geschichten sind Wasser auf die Mühle von konservativen Politikern. Leute, gemeint sind wohl Frauen, Leute kämen bloß hierher, um ihre Kinder zu gebären, ereifert sich etwa der republikanische Senator Lindsey Graham im Radiosender NPR.
People come here to have babies. They come here to drop a child, is called drop and leave.
Drop and leave, in etwa ein Junges werfen und dann verschwinden. Ein ungeheuerlicher Vorwurf und von keinerlei Zahlen belegt. Wahr allerdings ist, dass jedes Kind, das auf dem Gebiet der USA zur Welt kommt, automatisch US-Bürger wird. Das sieht der 14. Zusatzartikel der US-Verfassung so vor. Das schaffe einen falschen Anreiz, findet Senator Graham.
That shouldn't be the case. That attracts people here for all the wrong reasons.
350.000 Kinder würden jedes Jahr in den USA von Müttern geboren, die hier gar keine oder nur eine befristete Aufenthaltsbewilligung haben, behaupten einwanderungskritische Organisationen. Für sie höchste Zeit, die Interpretation des Bürgerrechtsgesetzes zu überdenken. Vorstöße dazu liegen bereits im Parlament. Der 14. Zusatzartikel wurde kurz nach Ende des Bürgerkrieges vor 140 Jahren erlassen, mit dem Zweck, Kindern von befreiten Sklaven eine schnelle und unkomplizierte Einbürgerung zu garantieren.
As the great-great-great-grandson of former slaves, I would say that the 14th...
Als Ur-Ur-Ur-Urenkel von Sklaven finde er die einfache Idee hinter dem Zusatzartikel hervorragend, sagt Professor David Shirk, Migrationsexperte an der Universität San Diego. Amerikaner sei, wer hier geboren werde. Punkt.
Being a native-born son or daughter of America. And that's about it.
Wer hier geborene Menschen ausgrenze, gefährde eine Grundidee der Vereinigten Staaten.
If we start tampering with the 14th Amendment and excluding people from this country, we will be fundamentally altering the notion and basic idea of what America is.
Falsch, sagt dazu Ira Mailman von der betont ausländerfeindlichen Federation for American Immigration Reform, bewusst provokativ abgekürzt, FAIR. Die Auslegung des 14. Zusatzartikels sei früher schon problematisch gewesen. Mache im Zeitalter von Düsenflugzeugen, wenn man von überall her in ein paar Stunden in den USA sein könne, aber überhaupt keinen Sinn mehr.
It didn't make sense years ago. It certainly doesn't make sense today, when anybody can get on a plane and be here in a matter of hours.
FAIR und andere immigrationsskeptische Organisationen überschätzen wohl aber das Ausmaß des Geburtentourismus. Viel typischer ist die Geschichte des 17-jährigen Angel Salvidar aus San Diego.
My parents, they were illegal immigrants.
Seine Eltern seien beide illegal aus Mexiko in die USA gekommen, hätten sich aber erst in San Diego kennengelernt und geheiratet. Dass er, Angel und seine Schwester US-Bürger seien, mache vieles leichter. Als Ausländer wären ihnen viele Möglichkeiten in den USA verwehrt.
That just ruins so many opportunities for so many, because you don't get any of the benefits from being born American, because there's many.
Angel muss als US-Bürger keine Angst vor einer Ausweisung haben. Im Sommer beginnt er ein Universitätsstudium und wenn er volljährig ist, kann er seinen Eltern ebenfalls zum US-Pass verhelfen. Dies ist es wohl, was die ausländerfeindlichen Gruppierungen am meisten an der gegenwärtigen Bürgerrechtsregelung stört.
Das war Max Ackermann aus San Francisco. Auch Forscherinnen und Forscher wollen Karriere machen. Als höchstes Ziel winkt der Nobelpreis. Doch wie arbeiten sich Forschende die Karriereleiter hinauf und wie misst man überhaupt die Qualität ihrer Arbeiten? Als harte Währung in der Wissenschaft gilt die Zahl der Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und wie oft diese Veröffentlichungen dann von Forscherkollegen zitiert werden. Eine ziemlich unseriöse Methode, findet Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Was dem V sein Rat, ist dem Wissenschaftler die Anzahl Zitate. Je öfter ein Forscher in den Literaturlisten von Kollegen auftaucht, wie oft also auf seine Forschung Bezug genommen wird, desto besser sein Renommee. Nun hat ein internationales Forscherteam in der Zeitschrift PLOS One zeigen können, wie oft ein Forscher zitiert wird, folgt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Anhand von 2 Millionen Zitierungen der Nobelpreisträger der letzten 20 Jahre kommen die Forscher um Santo Fortunato vom Institute for Scientific Interchange in Turin zu folgendem Schluss.
Wir haben gesehen, wie häufig alle wichtigen Papers von diesen Nobelpreisträgern zitiert wurden. Und wir haben auch gesehen, nachdem das wichtigste Paper veröffentlicht wurde, dann auch die folgenden Paper, die bislang nicht so viel Achtung bekommen hatten, dass sie auch zitiert wurden.
Das heißt, nur weil ein wissenschaftlicher Artikel, ein sogenanntes Paper, sehr häufig zitiert wird, werden plötzlich auch andere Artikel desselben Autors sehr viel häufiger zitiert, auch wenn diese gar nicht besonders bahnbrechend sind. Einen Zitationsboost nennen das die Forscher. Dabei müsse man gar kein Genie sein, um in den Genuss eines solchen Zitationsboosts zu kommen, sagt der Physiker Michael Simkin von der University of California.
You really don't need any genius to produce a highly cited paper. You can show that when something was cited, then it has more chance to be cited again.
Wer bereits ein paar Mal zitiert worden sei, werde zwangsläufig immer öfter zitiert. Denn die Forscher, das konnte Michael Simkin mit Berechnungen zeigen, zitieren nicht nur einzelne Artikel von Kollegen, sondern kopieren in deren Literaturverzeichnis auch gleich weitere Literaturangaben. Eine reine Frage der Wahrscheinlichkeit also, dass aus diesem Schneeballeffekt der eine oder andere wissenschaftliche Hit entstehe. Wer hat, dem wird gegeben, lautet das Motto. Mit der Qualität der Forschung kann das zu tun haben, muss aber nicht, sagt auch Santo Fortunato.
Es ist wahr, dass man häufig einfach nur die Liste von anderen Papers kopiert, einfach nur Copy-Paste. Insofern kann das auch zu einer Zitatskaskade führen und insofern kann es sein, dass das auch Papers, die einfach nicht so wichtig für die Wissenschaft sind, auch sehr zitiert werden. Das passiert durchaus.
Verstärkt werde diese Tendenz dadurch, dass Forscher oft keine Zeit haben, die Artikel auch wirklich zu lesen, die sie in ihrem Literaturverzeichnis angeben. Das jedenfalls legen die Berechnungen von Michael Simkin nahe. Er hat aufgrund von abgeschriebenen Tippfehlern hochgerechnet, dass lediglich geschätzte 20% der zitierten Artikel auch wirklich im Original gelesen wurden. Der Erfolg eines wissenschaftlichen Artikels kann sich also verselbstständigen. Mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeit muss das nichts zu tun haben. Entsprechend wenig tauge die Anzahl Zitierungen, der sogenannte Impact Factor, zur Bewertung der Meriten eines Forschers, findet Michael Simkin.
This should not be used as a measure, citation index. I don't think it's useful at all.
Ganz so radikal sehen das die wenigsten Forscher. Aber immerhin fordern verschiedene wissenschaftliche Gremien, zuletzt in der neuesten Ausgabe der einflussreichen Fachzeitschrift Science Translational Medicine, einfach auszählen, wie oft ein Wissenschaftler von Kollegen zitiert worden sei, das reiche für eine angemessene Bewertung seiner Forschung nicht.
Pascal Bieber berichtete. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.